Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan. Alles muss raus, jetzt oder nie. Unschlagbares Angebot für euch. Wir haben 5G-Mobilfunklizenzen zu verticken. Wir haben neue Fußballregeln. Wir haben einen neuen Feiertag. Wir haben für euch Gibraltar. Wir haben einen Trick, wie ihr euch Gesichter und Namen merken könnt. Und eine Doku über Insekten obendrauf auch noch. Holla! Es ist Black Friday, der komplette Konsumwahnsinn. Und wir liefern euch Premium-Content an diesem Black Friday. Das Gute im Vergleich zur Schlacht im Online- und Einzelhandel gibt's bei uns fast alles kostenlos und jeder bekommt genug davon. Das alles hier in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Wir sprechen jetzt über einen Sonderfall. Einen Sonderfall, der einen 426 Meter hohen Berg hat, auf dem unter anderem auch Affen leben. Gibraltar, am südlichen Zipfel Spaniens, seit 1713 unter britischer Souveränität. Und genau das ist auch das Problem. Denn kommt's zum Brexit, fürchten etliche Spanier, dass sie da vielleicht gar nicht mehr arbeiten können. Das will Spanien nicht und fordert Sonderrecht, sonst würden sie am Sonntag nicht für das Brexit-Abkommen stimmen. Und das würde dann erstmal den kompletten Deal kippen. Worum es da genau geht in diesem Streit, darüber habe ich heute mit unserem Korrespondenten in Spanien, Oliver Neuroth, gesprochen. Ich wollte erst von ihm wissen, Pedro Sanchez, das ist ja der spanische Regierungschef, und der sagt klipp und klar, der Vertrag muss nochmal nachgebessert werden. Was genau will Spanien da?
Eigentlich will Pedro Sanchez das, was schon sein Vorgänger Mariano Rajoy durchgesetzt hatte, vor anderthalb Jahren etwa, für die Verhandlungsrichtlinien über den Brexit. Da wurde nämlich auf den Druck der damals konservativen Regierung aus Madrid reingeschrieben: Alle Punkte, die Gibraltar betreffen, gelten erst, wenn Spanien und Großbritannien darüber einig sind. Eine Art Vetorecht ist das. So, und seit ein paar Tagen ist ja das Brexit-Abkommen, das Abschlussabkommen, fertig. Und da fehlt dieser Absatz plötzlich. Und deshalb ist die spanische Regierung sauer, fühlt sich da ein Stück weit betrogen.
Was genau befürchtet Spanien, wenn der Brexit so kommt, wie er nun mal jetzt ausgehandelt ist?
Die Regierung befürchtet vor allem, dass es mit dem Grenzverkehr schwierig werden könnte. Denn rund 10.000 Spanier arbeiten in Gibraltar. Sie pendeln jeden Tag von der spanischen Grenzstadt La Linha nach Gibraltar. Das sind nur ein paar Schritte. Und wenn nun ein harter Brexit kommt, hieße das natürlich, es entsteht eine EU-Außengrenze dort mit strengen Passkontrollen. Vielleicht sogar muss eine Visa-Regelung her für Pendler. Alles Dinge, die im Moment noch nicht absehbar sind. Und wenn im Brexit-Vertrag steht, dass solche Dinge nicht besprochen werden zwischen Madrid und London, kann das bedeuten, dass es auch keine Sonderregelungen mehr gibt für die Spanier, die da arbeiten in Gibraltar, und das Leben von denen dann ziemlich erschwert wird.
Am liebsten wäre Spanien, wenn Gibraltar wieder spanisch werden würde. Natürlich, da gab es auch etliche Eroberungsversuche in der Vergangenheit. Du warst jetzt neulich vor kurzem erst da. Wie ist das Verhältnis? Was hast du mitgenommen?
Ich würde sagen, es ist ein ziemlich normales Leben, was da stattfindet. So ein Leben zwei Orte nebeneinander. Also wir haben La Linha, diesen spanischen Grenzort, wo eben die ganzen Arbeiter leben, die dann täglich nach Gibraltar pendeln. Dann haben wir Gibraltar, ja, so einen etwas kuriosen Ort, der ganz britisch eingefärbt ist, sprich, es gibt rote Telefonzellen, rote Briefkästen, da laufen die britischen Bobbys rum als Polizisten. Alles ein bisschen kurios, das eben so direkt an Spanien angedockt. Funktioniert aber eigentlich im Prinzip ganz gut. Die einzige Sache, die so ein bisschen schwierig ist, zum Beispiel die Fischerei, weil es ist so, dass spanische Fischer nicht unbedingt nah an Gibraltar ran fischen dürfen. Da gibt es also immer so ein bisschen Streit zwischen England und Spanien. Und das Thema Drogen ist auch ein Thema. Über Gibraltar wird geschmuggelt, wild, was die spanischen Behörden auch nicht so gerne sehen. Also man lebt ganz friedlich nebeneinander, aber so ein paar Konfliktpunkte gibt es da auch.
Und welche Jobs sind das genau, die die Spanier dort ausführen und um die man so ein bisschen bangt?
Das sind nicht die Top-Jobs, muss man sagen. Es ist so, dass Gibraltar vom Tourismus ganz gut lebt. Es gibt viele Restaurants, viele Geschäfte, viele Spielcasinos auch. Und da arbeiten dann viele Spanier, also die aus Andalusien, aus dieser Grenzstadt La Linha. Die Top-Jobs, die machen dann doch eher die Briten und die Leute, die aus Gibraltar kommen. Aber eben die vielen einfacheren Jobs, die machen dann die Spanier. Und die freuen sich trotzdem darüber, weil eben Andalusien, die Region in Spanien, wo sie herkommen, sehr wirtschaftsschwach ist. Da gibt es kaum Arbeitsplätze. Und das Gibraltar, da also so ein bisschen der Arbeitsmarkt quasi für Südandalusien ist, das freut natürlich viele Spanier und die zittern, dass sich das ändern könnte.
Am Sonntag wollen die EU-Staats- und Regierungschefs den Brexit-Vertrag unterzeichnen und noch immer droht Spanien mit einem Veto wegen Gibraltar. Maike Rosenplänter aus unserer unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Wieso ist denn es so wichtig, dass es da jetzt so eine schnelle Einigung gibt?
Naja, weil am Sonntag dann alle EU- und Staats- und Regierungschefs zum Sondergipfel zusammenkommen und da wird dann abgestimmt. Dieses Brexit-Paket, das besteht ja aus zwei Teilen. Zum einen aus dem Austrittsabkommen, das regelt juristisch das Ende der Mitgliedschaft Großbritanniens in der EU. Das sind 585 Seiten. Und dann gibt es noch eine politische Erklärung, wie es dann nach März 2019, also nach dem Brexit zwischen der EU und Großbritannien weitergehen soll. Da sind diese ganzen Geschichten drin, wie die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien und der Briten in Europa, wie es mit den Handelsbeziehungen weitergeht und wie das Ausmaß der Zollkontrollen ist und so weiter.
Und über diese 585 Seiten Roman, über diese beiden Stapel Papier, wird am Sonntag dann final abgestimmt, ja?
Genau, und weil es da, wie bei diesem ganzen Thema, nicht einfach mal einfach sein kann, müssen alle EU-Mitgliedstaaten zustimmen und das Europaparlament. Heißt, wenn Spanien jetzt die Zustimmung verweigert wegen der Gibraltar-Frage, dann ist der komplette Brexit-Entwurf geplatzt. Verhandelt werden soll am Sonntag aber nicht mehr. Das Paket wird also nicht nochmal aufgeschnürt und auseinandergenommen. Zumindest ist das der Plan. Da muss vorher eine Lösung her. Die Sitzung ist nämlich auch nur für 2 Stunden festgesetzt. Und britische Zeitungen melden, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem Boykott des Sondergipfels droht. Der deutsche EU-Botschafter hat tatsächlich auch schon mehrmals darauf hingewiesen, dass Merkel gar nicht daran denken würde, am Sonntag nochmal in Verhandlungen einzusteigen. Wenn die Texte am Sonntag nicht fertig seien, hätte die Kanzlerin bestimmt Besseres zu tun, als nach Brüssel zu reisen, wird er zitiert. Und auch Merkel selbst hat am Mittwoch im Bundestag gesagt, dass sie erwartet, dass noch vorhandene Probleme bis Sonntag geklärt seien.
Und wenn die Abstimmung dann am Sonntag über die Bühne ist, kann sich Theresa May dann vielleicht entspannen?
Nee, absolut nicht. Wenn die Abstimmung am Sonntag tatsächlich stattfindet und wenn dann alle 27 verbleibenden Mitgliedstaaten und das Europaparlament dem allen zustimmt, dann muss das Paket auch noch durchs britische Parlament und da ist die Stimmung im Moment so richtig schlecht. Man könnte fast meinen, da sind alle gegen Premierministerin Theresa May und ihren ausgehandelten Entwurf zum Brexit. Die Abstimmung ist dann für Mitte Dezember geplant. Also der Weg zu einem geregelten Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union, der ist noch steinig und lang.
Und wie diese Stimmung ist dort drüben in der Opposition zum Beispiel in Großbritannien, das könnt ihr nachhören bei uns auf der Seite. Wir haben diese Woche mit Vera Hobhouse gesprochen. Sie ist Abgeordnete im Unterhaus und sitzt für die Opposition da und sie beschreibt das eigentlich ganz gut, was da gerade passiert und auch was die Opposition jetzt macht. Beim Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs zum Brexit am Sonntag müssen alle 27 verbleibenden Mitgliedstaaten dem Paketentwurf zustimmen. Ob so kommt oder nicht, ihr erfahrt es natürlich hier bei uns, Deutschlandfunk Nova. Maike Rosenplänter war das für den Moment mit Informationen zu dem, was an diesem Sonntag passieren wird.
Deutschlandfunk Nova Update.
Wenn ihr gerade mal einen Kalender bei euch habt, klickt mal auf den 8. März 2019 und tragt da mal einen Feiertag, könnt vielleicht noch ein Fragezeichen dazu setzen, damit dieser Tag schon mal reserviert ist. Der 8. März ist nämlich der Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frauen und den Weltfrieden und Berlin will nun als erstes Bundesland genau diesen Tag zum Feiertag machen. Wäre dann auch ein verlängertes Wochenende, weil eben 8. März 2019 Freitag ist. Also neuer Feiertag und Weltfrauentag, eigentlich eine gute Idee, wenn man was draus macht. Unser Reporter Stefan Beuting hat mal ein paar Ideen gesammelt, wie man den ersten Weltfrauenfeiertag feiern könnte.
In der Liste der im überwiegenden Teil eines Bundeslandes geltenden und nicht stets auf einen Sonntag fallenden Feiertage listet Wikipedia 19 verschiedene auf. So wie es aussieht, sind es bald 20. Berlin bekommt den 8. März, den Weltfrauentag, obendrauf. Katharina Rohlich, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Schwerpunkt Gender-Themen, die findet das gut.
Ja, meine erste spontane Reaktion war, das ist ja toll.
Und Stefanie Lohaus, feministische Aktivistin und Herausgeberin des Missy-Magazins, auch.
Ja, ich finde es super.
Zumal ja viele Bundesländer 10 und 11 Feiertage haben und Bayern sogar 13, Berlin aber nur 9. Berlin ist, was Feiertage angeht, ein benachteiligtes Bundesland. Und um den Hinweis auf Benachteiligung geht's ja auch beim Frauentag.
Sie meinen Gender Pay Gap, meinen Sie das?
Ja, zum Beispiel. Oder was die Idee von einer paritätischen Besetzung im Parlament angeht.
Ja, im Bundestag sind 30,9% Frauen vertreten und das ist ein Rückfall auf die Zeit von vor 20 Jahren. Also es ist massiv zurückgegangen.
Wenn jetzt also ein in Sachen Feiertagen benachteiligtes Bundesland einer in Sachen Bezahlung und Repräsentation benachteiligten Bevölkerungsgruppe einen Feiertag widmet, dann ist das doch perfekt, oder?
Ich sag mal, das ist mit Sicherheit auch gut, wenn man einen zusätzlichen Feiertag bekommt.
Aber dann könnte man halt auch andere Sachen zusätzlich auch noch machen.
Ich finde es ja, ist vielleicht nicht unbedingt nötig, würde ich sagen.
Also dann könntest du ja quasi für alles einen Feiertag machen und dann geht niemand mehr arbeiten. Also, so ist es.
Ja, aber wenn man dann genau diese Zeit nutzen würde, zu Muße und innerer Einkehr, Reflexion über traditionelle Werte und gegenwärtige Herausforderungen.
Ansonsten bin ich ehrlich, ist es einfach zur Entspannung von mir dann zuträglich, ja.
Mal angenommen, ein paar interessieren sich doch für mehr als Entspannung, und zwar den Hintergrund von Feiertagen. Wäre denn dann das Thema Frauenrechte mehrheitsfähig?
Wir leben jetzt nicht mehr im 13. Jahrhundert, also so benachteiligt sind wir jetzt nicht mehr.
Da müsste man fair sein, müsste man auch einen Weltmännertag hinzufügen. Also wenn, dann beides aus meiner Sicht.
Also man braucht jetzt nicht für alles einen Feiertag, mittlerweile gibt es ja den Weltschnitzeltag oder so. Also,
da darf man aber nicht zu Hause bleiben.
Da darf man leider nicht zu Hause bleiben. Wäre aber mal was, denn dann könnte man zu Hause ein Schnitzel essen.
Beim Schnitzelvergleich bin ich irgendwie hängen geblieben. Naja, jedenfalls gab es neben Kritik und Unverständnis für die Idee auch viel Begeisterung.
Das ist gut für die Stärkung der Frauen, eine Wertschätzung, genau.
Der Hammer. Also ich will gerne, dass das eingeführt wird. Warum? Weil Frauen mehr gewertschätzt werden müssen.
Wertschätzen und aufmerksam machen auf Ungerechtigkeiten. Das wären zwei Ziele. Katharina Wohlrich beschäftigt in dem Zusammenhang eben besonders die ungerechte Bezahlung. Gender Pay Gap.
Der Gender Pay Gap, der misst eben die durchschnittliche Differenz von Männerlöhnen und Frauenlöhnen. Und die ist eben in Deutschland seit eigentlich Anfang der 2000er Jahre nach wie vor über 20%.
Natürlich machen Frauen mehr Babypausen, arbeiten mehr Teilzeit. Das ist Teil des strukturellen Problems. Das lässt sich herausrechnen. Aber am Ende
bleibt eben ein unerklärter Teil von je nach Rechenmethode 6-8%.
Das Spannende daran: Die Soziologin Katrin Ausburg hat herausgefunden, dass wir das akzeptiert haben. In einem Experiment fand sie heraus, dass Frauen weniger Gehalt zugebilligt wird als Männern. Eine Lohnlücke von 8-10%, die als gerecht empfunden wird. Von Frauen und Männern gleichermaßen. In der Forschung heißt es unconscious bias, also unbewusste Voreingenommenheit.
Diese unbewussten Geschlechterstereotypen, Zuschreibungen, die Männer wie Frauen eben im Kopf haben, die eben sehr lang tradiert sind und die wir nach wie vor alle in den Köpfen haben.
Genau die lohnt es sich doch mal bewusst zu machen. Da wäre doch ein Feiertag gut, an dem wir uns das nochmal bewusst machen, nochmal checken, uns wenigstens kurz mit dem eigentlichen Feiertagshintergrund beschäftigen.
Ich würde, also solange es mir meine Kinder ermöglichen, ausschlafen und ein leckeres Pfannkuchenfrühstück zu mir nehmen. Und dann würde ich auf eine der zahlreichen Demonstrationen hier in Berlin gehen.
Ich würde nach Berlin fahren und wenn da eine Demo ist, würde ich mich da anschließen.
8. März, Weltfrauentag als Feiertag in Berlin. Für alle Fälle trage ich mir das mal auf Verdacht in den Kalender ein.
Komm vorbei, wir können zusammen auf die Demo gehen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Schnell, schneller 5G. Damit wir mal verstehen, wie schnell dieser Mobilfunkstandard 5G sein kann, mal ein Beispiel. Wir wollen eine Software runterziehen, irgendein Office-Paket, 500 Megabyte, so von der Größe her. Da braucht man momentan mit einer flotten LTE-Verbindung so 2 Minuten, bis alles da ist. Mit 5G dauert es weniger als eine halbe Sekunde. Haben wir alles. Außerdem brauchen 5G diverse Zukunftstechnologien, wie zum Beispiel selbstfahrende Autos. Also sehr, sehr wichtig. Im März 2019, da werden neue Mobilfunkfrequenzen versteigert. Nur das Problem ist, dieser Standard flächendeckend in Deutschland einzuführen, das ist ein Problemchen. Funkloch hier, Funkloch da, so sieht's ja momentan aus. Die Bundestagsfraktion von Union und SPD sagt, sie will verhindern, dass solche Lücken entstehen. Sprechen wir darüber mit Falk Steiner, unserem Hauptstadtkorrespondenten. Falk, was ist denn genau der Plan? Wie sollen Funklöcher vermieden werden?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz, ganz interessante Geschichte, denn man möchte eigentlich eben dafür sorgen, dass wirklich flächendeckend Mobilfunkzugänge da sind. Also man spricht ja von Mobilfunk, in dem Fall von mobilen Datentarifen. Das ist eigentlich so das Hauptding. Das ist so ein bisschen der Plan, dass man dann sagt, wir wollen eben nicht nur, dass beispielsweise ein Anbieter in einer Region ausbaut und damit die Region als versorgt gilt, aber dafür die anderen dort nicht verfügbar sind, sondern wir wollen eben dafür sorgen, dass es noch eine stärkere Verpflichtung gibt, dass die dann zusammenarbeiten und sich dann gegenseitig roamen, wie das so schön heißt. Mhm. Also tatsächlich, dass dann beispielsweise ein Telekom-Kunde auf dem Vodafone-Netz mit drauf ist oder ein Telefonica-Kunde beim Telekom-Netz mit drauf ist. Das ist dann sozusagen die Logik, die dahinter steht.
Das heißt, mehrere Anbieter gewährleisten, dass es keine Löcher mehr gibt.
Das ist die Grundidee. Ob das tatsächlich auch so möglich ist, steht ein bisschen auf einem anderen Blatt.
Was sagen die Anbieter dazu?
Na, das kommt immer ganz drauf an, mit wem man redet. Es gäbe einen Anbieter, der würde sehr, sehr gerne jetzt auch in dieses ganze 5G-Thema mit einsteigen. United Internet heißen die, besser bekannt als 1&1 für den Endkunden. Also die würden sehr, sehr gerne eigentlich mitspielen im Bereich 5G, aber sie haben einfach kein eigenes Netz dort draußen. Und die sagen immer, wir bräuchten das aber sozusagen, dass wir dann auf die Infrastruktur der anderen mit zugreifen könnten als Fallback-Lösung, also wirklich als Notnagel. Die würden sich wahrscheinlich drüber freuen. Telefonica würde ich auch sagen, eher so schon eher daran interessiert, weil auch nicht das Allertollste von allen Netzen derzeit. Die Telekom ist da ganz strikt dagegen, denn die sind diejenigen, die die allermeisten Masten schon heute haben. Und das ist schon relativ klar, dass sie sagen, warum sollten dann die anderen selber ausbauen, wenn die einfach unsere Infrastruktur mitnutzen dürfen? Also das finden die natürlich nicht so prickelnd.
Kann denn theoretisch die Regierung die Betreiber dazu zwingen, da mitzumachen?
Die Regierung müsste dafür tatsächlich erstmal das Telekommunikationsgesetz ändern. Ob sie es europarechtlich so einfach kann, ist eine offene Frage. Die kann ich dir momentan noch nicht beantworten. Vielleicht reden wir da einfach in ein paar Wochen nochmal drüber, wenn es ein bisschen näher dran ist. Aber tatsächlich, also man müsste auf jeden Fall das Gesetz ändern. Momentan kann die Bundesnetzagentur nur, sagen wir mal, deutlich darauf hinweisen, dass eine Kooperation zwischen den verschiedenen Anbietern stattfinden soll. So richtig verpflichten, sagt die Bundesnetzagentur, kann sie die Anbieter derzeit zumindest nicht.
Ab März sollen diese Frequenzen dann schon versteigert werden. Das ist noch nicht so lange dahin, also ziemlich knapp diese Zeit. Wird es klappen?
Ich gehe davon aus, dass das tatsächlich klappen wird. Es muss ja irgendwie auch klappen, denn je länger man braucht, um diese Vergabe durchzuführen, umso länger braucht man auch hinten raus, um das Ganze dann auszurollen. Wir reden ja von einem langen Prozess. Ja, wir reden von 2019 im Frühjahr die Versteigerung und dann eigentlich so richtig ausgerollt ist das Ganze erst 2022.
Und dann ist aber trotzdem gewährleistet, dass in der Eifel oder in Vorpommern alles rund läuft?
So einfach würde ich das nicht sagen. Also ich würde sagen, da sind doch wirklich noch ganz, ganz viele Fragezeichen dran, ob das dann wirklich alles so rund läuft. Am Ende müssen einfach tausende Masten gebaut werden und das Spektrum, um das es jetzt geht, also diese Frequenzen, die sind gar nicht so richtig toll dafür, um wirklich große Flächen abzudecken. Das sind eher höhere Frequenzen, das heißt, die reichen nicht so weit, können zwar viele Daten transportieren, aber reichen einfach nicht so weit. Das heißt, du musst so viele Funkmasten bauen dafür, um wirklich die Fläche abzudecken, dass das schon echt eine teure Angelegenheit ist. Da geht es wirklich auch nochmal um Milliarden, nicht nur für die Frequenzen, sondern auch wirklich für die Masten. Also ich habe da noch ein bisschen meine Zweifel dran, dass das wirklich alles so toll wird und ehrlich gesagt für das ein oder andere Eifeltal oder im Sauerland oder im Bayerischen Wald, ich sehe das noch nicht kommen, dass da dann 5G ist. 5G kann wesentlich mehr Daten transportieren. Das ist auch wirklich wesentlich besser als das, was wir heute als LTE zum Beispiel kennen oder als LTE Advanced. Das ist wesentlich schneller, wesentlich leistungsfähiger. Man möchte das für Internet der Dinge, für autonome Fahrzeuge und Ähnliches. Für die braucht man das schlicht und einfach, wenn man es denn wirklich nutzen möchte. Das Problem ist halt, wie gesagt, nur, dass die jetzt zur Versteigerung vorgesehenen Frequenzen, dass die einfach einen begrenzten Radius haben. Und damit ist das Ganze vergleichsweise teuer, das auszubauen.
Die Politik will verhindern, dass das neue schnelle 5G-Netz nicht flächendeckend ausgebaut wird. Da wird gerade dran gearbeitet. Im März 2019 werden die Frequenzen für 5G verteilt. Das Gespräch mit Falk Steiner aus unserem Hauptstadtstudio, das haben wir heute über Leitung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gesichter können wir uns doch alle viel, viel besser merken als Namen. Das ist ja so die Annahme. Wenn wir irgendwie in eine Situation kommen, jemanden treffen, dann ganz oft, ja, das Gesicht kenne ich, aber wie hieß der denn nochmal? Sag mir nochmal ganz kurz deinen Namen. Und jetzt kommen Forscher und sagen, das ist alles Quatsch. Wir haben einen Test gemacht, ihr könnt euch doch viel besser Namen merken als Gesichter. Verena von Keitz aus unserer Redaktion hat sich es genauer angeschaut. Was ist jetzt da so los? Also Was wie, kann man jetzt wirklich lernen?
Genau. Also die Psychologen der britischen York University, die sagen selbst ganz klar, natürlich gibt es häufig diese Situation, dass du jemanden siehst, du weißt, ah, das ist nicht das erste Mal, dass der mir hier vor die Linse kommt, aber der Name fällt mir einfach nicht ein. Darüber gibt es auch jede Menge wissenschaftliche Untersuchungen, die das bestätigen. Und die Forscher sagen aber auch, dass aus diesem alltäglichen Erlebnis, das wir alle kennen, einfach der falsche Schluss gezogen wird, nämlich, dass wir uns an Gesichter besser erinnern als an Namen. Und das stimme so nicht.
Wieso nicht?
Weil sie sagen, hier werden Äpfel mit Birnen verglichen. Also quasi, wenn du ein Gesicht wiedererkennst, dann hast du es in dem Moment ja vor dir. Also es gibt einen Sinneseindruck und den gleichst du ab mit dem, was in deinem Gesicht, in deinem Gehirn gespeichert ist. Mhm. Das passiert ganz oft unbewusst. An den Namen, der zu diesem Gesicht gehört, sich zu erinnern, das ist dagegen was ganz anderes, was im Gehirn passiert. Also du musst dich ganz ohne einen Sinneseindruck von außen eben an diesen Namen erinnern. Und klar, das reine sich erinnern ohne Hilfe von außen ist fürs Gedächtnis auf jeden Fall schwieriger, als irgendwas zu sehen und abzugleichen, habe ich das schon mal gesehen. Und dazu kommt, es gibt ja im Alltag kaum auch die Situation andersherum. Also es läuft dir jetzt nicht so ein Name über den Weg, hallo Tilo, Tilo, und dann musst du dich an dessen Gesicht erinnern.
Nee, geht ja nicht.
Ja, das ist halt was Theoretisches, ne? Und es hat aber auch damit zu tun, dass uns natürlich nur die Gesichter auffallen, die wir wiedererkennen. Und bei denen, die wir gar nicht wiedererkennen, da fragen wir uns ja erst gar nicht, wie heißen die eigentlich. Mhm.
Nein, natürlich nicht. Also wenn du jetzt auch irgendwie den Namen bekommst, irgendwie Nicole, dann fragst du nicht, wie was ist das Gesicht dazu? Ne? Also irgendwie, sag nochmal genauer, wie haben die Forscher das getestet?
Genau, das ist alles halt ein bisschen theoretisch, aber trotzdem spannend. Also sie haben untersucht, wie gut Menschen Namen wiedererkennen und im Vergleich dazu, wie gut Gesichter. Und dafür haben sie eine kleine Gruppe von Studierenden, denen haben sie Fotos von Leuten vorgelegt, die sie nicht kennen, haben dann noch einen Vor- und Nachnamen, den sie sich ausgedacht haben, dazu gezeigt. Und danach haben sie den Probanden erstmal die gleichen Fotos vorgelegt, beziehungsweise andere Fotos von den gleichen Leuten und auch Fotos von anderen Personen. Und unabhängig davon haben sie ihnen nochmal die Namen vorgelegt, die sie ja vorher zusammen gesehen hatten. Und die wurden ihnen dann auch zum Teil in anderen Schriftarten angezeigt oder es waren andere Namen.
Und die Namen haben die Leute dann besser im Kopf gehabt?
Genau, die konnten sie nämlich besser einordnen, ob sie die schon mal gelesen hatten oder eben nicht. In über 80% der Fälle lagen sie da richtig bei den Namen und sich an die zu erinnern. Und bei den Gesichtern waren es nur ca. 70%.
Schön. Diese Erkenntnis hilft mir jetzt aber nicht so weit, wenn ich in diese Situation wieder bin, dass mir der Name nicht einfällt, wenn
ja,
jemand vor mir steht.
Das stimmt. Und da musst du doch wieder diese Mnemotechniken nutzen. Die helfen dir dann weiter, bei denen du, wie du eben schon beschrieben hast, einen Namen mit etwas anderem verknüpfst. Das sagt auch die Gedächtnisweltmeisterin Christiane Stenger. Die war hier auch schon mal bei uns im Programm zu Gast. Wobei sie auch noch einen anderen, wie ich finde, sehr guten Tipp gibt.
Also der erste Punkt, wenn man sich Namen merken möchte, ist eigentlich, dass man sich das auch vornimmt und sich sagt, ich will mir den Namen merken und ich kann es auch. Und dass man in dem Moment, wo man den Namen hört, auch erstmal zuhört, weil man ist in dem Moment auch so beschäftigt, man bewertet die Person unterbewusst, man muss seine Hand ausstrecken, man muss sich an den eigenen Namen erinnern, da ist so viel los. Und deswegen muss man aufpassen. Und dann gibt's so einen Trick, dass man einfach versucht, sich den Namen als Bild vorzustellen, zum Beispiel Anna balanciert eine Ananas auf dem Kopf. Matthias mag gern Mathe. Gökhan fährt gerne mit einem Kahn. Es geht also immer um Bilder und Assoziationen.
Tja, also ich sag mal, der Tilo trägt einen Strauß Tulpen hier ins Studio. Für mich. Weißt du Bescheid?
Haben wir wieder was gelernt. Vielen Dank, Veronika.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Habt ihr heute auch gut abgestaubt? Den E-Reader 40% off oder den Fernseher zum halben Preis. Meine Mutter hat sich heute einen Fernseher geholt. Die hat es richtig gemacht. Heute war Rabattschlacht. Online angesagt oder im Einzelhandel. Der Black Friday läuft eigentlich schon die ganze Woche. Aber heute nochmal der entscheidende Tag dazu. Dieser Rabatttag kam irgendwie schleichend nach Deutschland. Als erstes hat ihn Apple hierher gebracht. Jetzt machen plötzlich alle mit. Und ich habe darüber heute mit Julia Naskrent gesprochen. Sie ist Professorin für Marketing an der Hochschule Siegen und ich wollte von ihr wissen, warum das eigentlich Black Friday heißt.
Ja, das ist eigentlich ganz leicht zu erklären. Friday wegen dem Freitag nach Thanksgiving, der ist ja ganz regulär immer in den USA eben im Donnerstags und Freitag haben die Amerikaner dann fast zu, ich sage jetzt mal 80% alle einen Brückentag. Die haben ja grundsätzlich weniger Urlaub oder frei als wir hier in Deutschland und eben auch grundsätzlich viel weniger Feiertage. Und deswegen ist dieser Thanksgiving-Tag, bietet sich wirklich super an, dass sie dann eben freitags frei machen, sofern sie eben nicht im Handel oder beispielsweise auch in der Gastronomie arbeiten. Also Freitag ist schon mal gesetzt und die Bezeichnung Black kommt daher, weil natürlich das jetzt immer im November ist, Ende November, und außer in den Südstaaten ist es natürlich auch in den USA dann schon kalt und die Leute tragen da natürlich dann schwarze Jacken oder Wintermäntel. Mhm. Das heißt, wenn die Menschenmassen da in die Geschäfte strömen, dann sind die sozusagen von schwarz gekleideten Leuten überfüllt und deswegen Black, weil eben diese Menschenmasse so schwarz ist. Also eine Erklärung, wie man das, es gibt noch andere Interpretationen, aber warum es eben Black Friday heißt.
Also die erste Erklärung für das Wort Black bei Friday ist dieses Optische, dass Menschen, die was dunkler angezogen haben, eben in die Geschäfte gehen. Gibt es noch eine zweite Erklärung?
Genau, die gibt es tatsächlich. Wir sagen ja auch hier in Deutschland, rote Ziffern schreiben, wenn es einem als Handel oder Geschäft nicht gut geht, in den Miesen stehen. Und das Gegenteil davon ist natürlich dann schwarze Ziffern schreiben. Also das heißt, einen Umsatzplus haben und ja letztendlich Gewinn zu machen. Und das bezieht sich dann eben auch jetzt wieder gut auf den Black Friday. Da macht man nämlich keine Miesen, man schreibt keine roten Zahlen, sondern man hat sozusagen schwarze Zahlen und hat einen Gewinn gemacht.
Wie läuft es denn in den Staaten genau ab, dieser Black Friday?
Das ist verrückt. Man kann sich das gar nicht hier vorstellen. Das ist ein Familientag sozusagen. Die verabreden sich dann oftmals, fahren morgens um 6 Uhr los, stehen also gemeinsam um 5 Uhr auf, um sich noch Kaffee zu kochen in den Thermoskannen. Das klingt jetzt erstmal skurril. Aber die fahren auch deswegen schon so früh los, weil die vor den Geschäften kampieren wollen. Die haben dann so ihre Klappsessel, wo sie dann drauf sitzen. Und die haben sie dann mit dabei, setzen sich vor die Geschäfte, warten dann eben 1-2 Stunden, damit sie die Ersten sind, die dann, wenn das Geschäft öffnet, dann da rein stürmen können. Und das Ganze wird also wirklich zelebriert. Die haben zum Teil Ritualien, dass die immer den gleichen Pullover anziehen. Das ist dann der Black Friday Pullover. Und das ist für die wirklich ein Sport, dass sie dann mit, also auch generationsübergreifend mit Großvater und Onkel, die gehen dann auch noch alle dann mit zum Shoppen.
Keine weiteren Fragen. Schönes Wochenende und gutes Shoppen heute noch.
Ja, danke Ihnen auch. Ne?
Tschüss,
ja.
danke.
Ja, tschüss.
Das Gespräch mit Julia Nassgerent, Professorin für Marketing an der Hochschule Siegen, das haben wir heute natürlich vor der Sendung aufgezeichnet. Sie hat uns aber auch nochmal erklärt, wo es eigentlich hingeht und wie verrückt Amerika an diesem Black Friday ist. Jetzt haben wir den Namen wenigstens mal verstanden. Das ist doch schon mal ganz gut.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.